HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Piroth. Guten Abend.
Also ich denke schon, ich werde am Ende ziemlich weit vorne stehen, weil ich hatte sehr viele Privilegien in meinem Leben, denke ich jedenfalls. Ich habe zum Beispiel ein eigenes Auto. Ich wurde schon ziemlich verwöhnt. Ich denke, das wird sehr reinspielen und ich werde sehr wenig Schritte nach hinten gehen, denke ich.
Ich stehe vor dem Spiegel und reflektiere meine Privilegien.
Ja, also ich denke, dass ich schon ziemlich weit vorne stehen werde, weil ich halt einfach zu einem ziemlich guten Haushalt komme und weiß bin.
Ich bin ein weißer Mann, Betonung auf weiß, Betonung auf Mann.
Ja, also ich denke, ich werde ziemlich weit vorne stehen, weil ich ein Einzelkind bin und dadurch ziemlich viele Privilegien genießen konnte und es ziemlich gut hatte.
Ich stehe vor dem Spiegel und reflektiere meine Privilegien.
Das war auch heftig zu sehen, wie groß die Unterschiede einfach waren, dass wirklich Leute, mit denen ich halt so täglich zur Schule gehe, so richtig weit vorne stehen oder halt auch richtig weit hinten teilweise.
Also ich habe mich schon im hinteren Teil eher eingeschätzt, dadurch, dass ich halt im Vergleich zu den meisten anderen aus einem nicht so guten Haushalt komme. Aber ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich wirklich mit einer der allerletzten bin und in der letzten Reihe quasi stehe.
Und muss erst mal überlegen.
Früher waren Privilegien eine handfeste Sache. Man bekam als Person oder als Stadt eine Urkunde und war dann zum Beispiel vom Frondienst befreit oder durfte Märkte abhalten. Auch heute gibt es quasi gesetzliche Bevorzugungen von Gruppen oder Institutionen, zum Beispiel Steuervorteile für Familien und Unternehmen. Und dann gibt es noch die schwerer fassbaren Privilegien, wie sie manche Soziologen definieren. Alle sind gleich, aber die Angehörigen von Eliten ein bisschen gleicher. Schließlich kennen sie die richtigen Manieren, die richtige Kleidung, die richtige Wortwahl und die richtige politische Meinung. Und genießen dadurch inoffizielle Vorrechte, über die man nicht gerne redet. Auch die Geburt in einem reichen Land, das Geschlecht oder die Hautfarbe können als Privileg verstanden werden. Mit diesem entgrenzten Begriff von Privileg sind meist mehr oder weniger konkrete Forderungen verbunden. Du bist privilegiert, das ist ungerecht, also musst du etwas abgeben. Der Kampf um Privilegien ist oft also einfach ein Verteilungskampf und endet damit, dass noch mehr Privilegien verteilt werden, natürlich im Namen der Gerechtigkeit. HR2 Kultur, der Tag, Privilegien, die feinen und die unfeinen Unterschiede. Unser Thema heute Abend im Rahmen der ARD-Themenwoche zur Gerechtigkeit. Beginnen wir in Frankreich, wo man zu den besten 5% eines Jahrgangs gehören sollte, um es in die brutalen Kaderschmieden zu schaffen. Wer die durchsteht, hat ausgesorgt.
Oh je, französische Eliten. Der Soziologe, Historiker und Autor mehrerer Bücher zu diesem Thema, Luc Rouban, zieht die Stirn in Falten.
C'est une caractéristique française qu'on n'arrive jamais à expliquer, c'est une complexité totale.
Das ist eine französische Eigenart, die überaus komplex ist. Aber er will natürlich trotzdem versuchen, dieses französische Elitenwesen zu erklären. Luc Rouban empfängt in seinem Büro in der Pariser Elite-Hochschule Sciences Po, wo könnte man besser die Elite erforschen als mittendrin. Über die Verfasstheit der französischen Eliten sind schon Kilometer an Literatur auf den Markt gekommen. Es ist ein Thema älter als die Republik.
Les élites sont souvent des élites de l'État.
Unsere Eliten sind in erster Linie Eliten des Staates. Sie werden über die Grandes Écoles, also die Elite-Hochschulen, gesucht und gesiebt. Diese Unis haben alle eine sehr lange Geschichte. Das reicht bei manchen zurück bis in die Monarchie. Und diese lange Geschichte halt natürlich bis in die Gegenwart. Frankreich ist stolz auf seine Eliten, seine Elite-Hochschulen, den Drill und den Zwang. Frage an Marion Maréchal, die gerade eine eigene Elite-Hochschule für patriotische Franzosen gegründet hat. Ist Frankreich elitenfixiert? Das ist vielleicht ein bisschen stark, aber es gibt in der Tat eine Homogenität der Eliten. Wir stellen fest, dass unsere führenden Politiker und Wirtschaftsleute fast alle aus der gleichen Kaste kommen.
L'éducation dans les mêmes poncifs, dans les mêmes certitudes.
Die ehemalige Politikerin des rechtsextremen Front National will diese Homogenität mit ihrer eigenen Hochschule aufbrechen. Ob sie Erfolg haben wird, weiß man noch nicht. Ihre Elite wird auf jeden Fall eine andere mentale Struktur aufweisen als die bislang vorherrschende. Luc Rouban von Sciences Po bestätigt in gewisser Weise diesen Korpsgeist, den Marion Maréchal anspricht. Lange Zeit gab es in Frankreich eine Allianz zwischen den leitenden Beamten, also der Verwaltungselite und der politischen Elite, gegen die Elite der Wirtschaftsbosse. Das ist jetzt sehr viel durchlässiger geworden. Beispiel Emmanuel Macron, der einem sehr angesehenen Chor angehört, der leitenden Finanzbehörde. dann in ein privates Bankhaus wechselte und nun als französischer Präsident eine leitende politische Funktion innehat. Die Corps sind das Wichtigste, erklärt Forscher Rouban. Wenn Sie etwa die ENA, die Verwaltungshochschule, absolviert haben, steht am Ende ein Ranking. Die 15 Jahrgangsbesten kommen in die Grand Corps de l'État, in bestimmte Körperschaften. 5 zur Finanzaufsicht, 5 zum obersten Verwaltungsgericht, 5 zum Rechnungshof. Der Rest hat weniger angesehene Posten. Ihre Karriere wird davon bestimmt. Je höher Sie angesiedelt sind im Ranking, desto besser ist Ihr Netz und sind Ihre Karrierechancen. Ähnlich verläuft die Karriere bei der Technischen Hochschule Polytechnique, die Frankreichs Ingenieurelite stellt, und bei der Wissenschaftlichen Hochschule ENS, aus der sich der Forschernachwuchs rekrutiert. Körperschaftsmitglieder leben in ihren eigenen Welten, sagt Luc Rouban, was ihr Leben oft einfacher macht. So haben sie beispielsweise über 10 Jahre ein Rückkehrrecht auf ihre Corpsstellen, wenn sie in die freie Wirtschaft gewechselt sind.
Ça facilite surtout, je dirais, l'accès à un certain statut social.
Der Zugang zu gewissen sozialen Kreisen ist damit erleichtert. Eine gewisse Anerkennung. Man ist sozusagen unter sich, was sehr wichtig ist in Frankreich. Es gibt Beispiele von sehr erfolgreichen Unternehmern wie Bernard Tapie, der ungeheuer reich geworden ist und trotzdem ungeheuer darunter gelitten hat, dass er eben nicht aus dieser Corps-Kaste, aus diesen Elitenschmieden kam.
Par le monde des élites.
Auch Nicolas Sarkozy, immerhin Staatspräsident, war in dieser Beziehung ein Außenseiter. In bestimmten Kreisen behandelte man ihn verächtlich als Emporkömmling.
Nicolas Sarkozy, der quand même était maire de Neuilly.
Dabei war er Bürgermeister von Neuilly. Er war lokaler Abgeordneter gewesen. Aber man hat ihn auch nicht anerkannt. Er hat öfter gegen die geheimen, ungeschriebenen Codes verstoßen, sich daneben benommen. Nicht so, wie es sich für einen Nachfahren der Monarchen eben gehört.
Son président est un petit peu l'héritier des anciens rois.
Mit der Ankunft der neuen Abgeordneten in der Nationalversammlung, von denen viele aus der Zivilgesellschaft kommen, hat sich zumindest in der politischen Kaste etwas verschoben. Doch in der Verwaltung und auch in der französischen Wirtschaft ziehen nach wie vor die Eliten die Strippen.
Barbara Kosteunig aus Paris, wo es sie noch gibt, die Mitglieder des republikanischen Adels. Und im Grunde gehört ja auch der Präsident selbst dazu. Emmanuel Macron, ENA-Absolvent, Bankier, Protégé von Hollande, der sich im Wahlkampf dennoch als Antisystemkandidat bezeichnet hat. Svenja Flasspüller ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Flasspüller, sprechen wir über Eliten hierzulande in Deutschland. Sind die überhaupt so ausgeprägt wie in Frankreich?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also die deutsche Elite ist weitaus offener. Das sieht man schon in der politischen Landschaft, aber natürlich auch in der medialen Landschaft. Es gibt eine wesentlich größere Durchlässigkeit. Und ich finde, man müsste auch tatsächlich nochmal den Elitenbegriff definieren. Also wenn man zum Beispiel Michael Hartmanns Definition zugrunde legt, dann ist es ja gar nicht so.
Ein Elitenforscher?
Genau, ist es ja gar nicht so, dass die Elite sich dadurch auszeichnet, dass sie ökonomische Macht unbedingt hat, sondern es handelt sich um Personen, die qua Amt oder durch Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Das heißt also, dass eine Person, die zur Elite gehört, nicht unbedingt ökonomische oder politische Macht haben muss, sondern sie muss Einfluss haben. Und das kann sie auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel auch im Journalismus natürlich.
Und das ist dann das Privileg, das diese Eliten in Deutschland besitzen.
Ja, das kann man schon so sagen. Und natürlich gibt es da oft auch eine, sagen wir mal, eine starke Überschneidung, dass die Personen, die eben diese Einflussmöglichkeiten haben, auch ökonomisch potent sind. Aber es geht eben doch, würde ich sagen, auch um Deutungsmacht. Und da ist man vielleicht auch nochmal bei einer ganz interessanten Unterscheidung, die man machen kann. Dass man ja zum einen sagen kann, es gibt die Elite, aber es gibt eben auch so etwas wie elitäres Denken. Und das elitäre Denken, das kann auch von Menschen ausgeübt werden, die jetzt gar nicht unbedingt zur Elite im engeren Sinne gehören.
Nun haben wir von Frankreich gehört, dort werfen viele Franzosen der Elite Verrat vor an den Idealen der Republik. 3 von 4 Franzosen sagen, die Demokratie in ihrem Land funktioniere immer weniger gut. Und auch hier bei uns kennen wir diese Elitenkritik. Da ist ein tiefes Misstrauen. Manchmal auch Hass. Die da oben haben uns hier unten vergessen. Wie zeigt sich das?
Ja, da ist man tatsächlich am Kern des Problems. Und es gehört ja zum Konzept der Elite, dass man dem Volk, wenn man mal diesen homogenisierten Begriff verwenden will, dass man dem Volk misstraut. Man braucht eine Elite, weil das Volk zu dumm ist, zu verführbar ist, unmündig ist. Zum Beispiel hat der spanische Philosoph Ortega y Gasset genau das am Vorabend der Machtergreifung Hitlers ganz stark gemacht. Der hat gesagt, zur Elite gehört, wer über sich selbst hinausgeht und in der Lage ist, das Volk vor populistischer Verführung zu schützen. Und eigentlich haben wir genau dieselbe Denkfigur natürlich heute wieder. Wenn gesagt wird, man darf nicht mit Rechten reden, wir dürfen rechten Menschen keine Bühne bieten, weil sich sonst das rechte Denken, ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, ausbreitet wie ein Flächenbrand. Und da steckt natürlich immer noch diese Verführungsgefahr drin und natürlich immer noch auch das Bild einer Masse, die im Grunde nicht zur Mündigkeit und zum selbstständigen Denken fähig ist. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wenn wir uns zum Beispiel ansehen, Jürgen Habermas, berühmter Vertreter der sogenannten deliberativen Demokratietheorie, hat sehr klar gesagt, zum Diskurs zugelassen darf nur das, was vernünftig ist. Und was vernünftig ist, wer legt das denn aber fest? Da ist man genau am springenden Punkt. Eine wesentlich offenere Demokratietheorie würde sagen, das, was vernünftig ist, muss selbst zum Gegenstand des Streits werden. Und natürlich müssen wir auch rechte Positionen anhören, wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, sofern es auf der anderen Seite auch ein ernsthaftes Interesse am Dialog gibt. Und dass eben die, ich sage jetzt mal so, die linke Elite dazu oft nicht bereit ist, das wiederum wird gegen sie verwendet, dass dann gesagt wird, ne? Lügenpresse, das ist alles eine linke Gesinnungsdiktatur oder die Kulturelite, die ist nur noch damit beschäftigt, irgendwie über dritte Toilettentür nachzudenken oder über gendergerechte Sprache. Also da verliert tatsächlich eine Elite auch den Kontakt zum sogenannten Volk.
Also mit der Identitätspolitik. Das heißt, Sie würden sagen, die Elite argumentiert abgehoben und moralisch und ignorant.
Ja, ich meine, ich sehe natürlich auch die Gefahr. Wir alle haben die Bilder von Chemnitz im Kopf und wir alle kennen auch diesen Satz von Brecht, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Ja, diese Sätze, die kennen wir alle und ich sehe die Gefahr sehr, sehr deutlich. Und natürlich besteht die Gefahr, dass auf rechter Seite jeder Meter Geländegewinn umgesetzt wird in einen, ja, wenn man es drastisch sagen will, neuen Faschismus. Trotzdem muss die Elite, wenn man, auch hier muss man vorsichtig sein, es gibt nicht die Elite, aber ich sage es jetzt mal so vereinfachend, muss die Elite aufpassen, dass sie das Volk nicht arrogant behandelt und dass man tatsächlich den Menschen Mündigkeit zutraut. Und ich glaube, dass genau hierin die ganz, ganz große Herausforderung der Gegenwart liegt, dieses große vermeintlich intellektuelle Gefälle von Elite und Volk, das abzubauen und die Menschen nicht wie Kinder vor populistischer Verführung zu schützen, sondern sie stark zu machen, mündig zu machen, fähig zu machen für den Dialog, für eine wirklich sachgetriebene Argumentation.
Also da müssen sich die Eliten dann auch ein Stück weit neu erfinden, um den Spalt zwischen uns und denen da oben zu überwinden.
Richtig, richtig. Man muss diese explosive Schieflage, die im Elitenkonzept steckt, die muss man sehr, sehr ernst nehmen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, man muss die Elite einfach abschaffen oder stürzen. Ja? Also was für eine Gewalt über die Welt hineingebrochen ist, immer dann, wenn Eliten gestürzt wurden, das wissen wir, das haben wir erlebt. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber dass man tatsächlich dieses Konzept hinterfragt und vielleicht tatsächlich auch nochmal dieses Verhältnis von Elite und Volk neu denkt. Das, glaube ich, davor können wir uns nicht länger verschließen.
Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, vielen Dank. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Heute geht es bei uns um die feinen und unfeinen Unterschiede, um Privilegien. Früher ein Geschenk, zum Beispiel das Recht, ein Kloster zu vererben oder wie in Frankfurt Messen auszurichten. Heute sind Privilegien weitergefasst, ein Herkunftsbonus. Einen Herkunftsmalus allerdings haben die aus sämtlichen, auch optischen Rastern fallen. Wie der Glöckner von Notre Dame, der bei der Wahl zum Narrenpapst den Studenten und das Volk von Paris am Dreikönigsfest küren, an Hässlichkeit aller anderen Kandidaten weit übertrifft.
Es war in der Tat eine wunderbare Fratze, die soeben im Loche der Rosette erglänzte. Nach all den fünf- und sechseckigen und unregelmäßigen Gesichtern, welche nach und nach in jenem Guckloch erschienen waren, ohne das Ideal des Hässlichen, das sich in den erhitzten Köpfen gebildet hatte, zu verwirklichen, bedurfte es nichts Geringerem als der grandiosen Fratze, welche soeben die Versammlung berückt hatte und die Stimmen erhielt. Versuchen wollen wir aber nicht, dem Leser einen Begriff zu geben von dieser vierkantigen Nase, diesem hufeisenartigen Maule, von diesen unregelmäßigen, hier und da abgebrochenen Zähnen, Schießscharten einer Festung vergleichbar, von dieser schwulstigen Lippe, über welche einer dieser Zähne wie ein Elefantenstoßzahn herausfuhr, und dem Gesichtsausdruck, der unter alledem verborgen lag, von dieser Mischung von Bosheit, Stumpfsinn und Trübsinn. Das Beifallsgeschrei war einstimmig. Man stürzte auf die Kapelle los. Im Triumphe wurde der glückliche Narrenpapst herausgebracht. Aber Überraschung und Bewunderung stiegen jetzt auf den höchsten Gipfel. Die Grimasse war sein wirkliches Gesicht. Oder besser, seine ganze Person war eine Grimasse. Ein dicker Kopf, der von roten Haaren starrte, zwischen beiden Schultern ein ungeheurer Buckel, mächtige Füße, ungeheure Hände und bei all dieser Missgestaltung ein schrecklicher Anstrich von Stärke, Gewandtheit und Mut. So war der Papst, den sich die Narren soeben gewählt hatten.
Der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo. Später werden wir hören, wie das Volk sich über ihn lustig macht. Kann es also jeder nach oben schaffen? Wenn wir uns die Geschichte des Glöckners anhören, dann wohl eher nicht. Wissenschaftler streiten ja schon lange darüber, was über den persönlichen Erfolg entscheidet. Sind es die Gene? Ist es die Umwelt? Womöglich zählen da Talent, Intelligenz und Fleiß weniger als angenommen, Geld, Beziehungen und ein klangvoller Name hingegen umso mehr. Und das rüttelt an den Grundfesten der Gesellschaft, denn es geht um Gerechtigkeit, darum, dass Chancengleichheit überhaupt möglich ist, auch für ein Hartz-IV-Kind. Kritiker sagen allerdings, Elite wird man nicht, Elite ist man, so wie das Abitur quasi vererbt wird. Da gibt es eine gläserne Decke. Und wer die durchbricht, fällt unmittelbar auf. Weil er die geheimen, ungeschriebenen Codes nicht kennt. In der Soziologie nennt man das soziale Distinktion.
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die Gesellschaften des Westens sich grundlegend gewandelt. Demokratie, Massengesellschaft, industrielle Gesellschaft. Begriffe für diesen Wandel wurden viele geprägt. Doch was fehlte, war eine theoretische Erklärung dafür, wie diese Gesellschaften in ihrem Inneren jenseits abstrakter Statistiken funktionierten. Der amerikanische Soziologe Thorstein Veblen erfand den Begriff des demonstrativen Konsums der Privilegierten und schrieb:
In einer industriellen Gesellschaft existiert ein Wettbewerb in finanzieller Form, der sich äußert, wenigstens in den westlichen Ländern, in irgendeiner Form der demonstrativen Verschwendung, eines demonstrativen Konsums. So ist es zu erklären, dass das häusliche Leben der meisten Klassen im Vergleich zum Prunk, den sie in der Öffentlichkeit entfalten, ziemlich schäbig anmutet.
Wettbewerb ist hier sicherlich das entscheidende Wort. Was stattfindet, ist eine Konkurrenz in der Öffentlichkeit, die zwar abhängig ist vom sozialen Standort, aber durchaus ein Eigenleben gewinnen kann. Kleidung etwa ist ein wichtiges Mittel demonstrativen Konsums. Der Besuch guter Restaurants, zur Schaustellung kultivierten Verhaltens, Statussymbole aller Art. Das Muster bilden zwar die feinen Leute, doch nach dem Zweiten Weltkrieg sorgten die neuen Konsumgesellschaften für kompliziertere Verhältnisse. Der Wettbewerb wurde verzwickter, schwerer zu entschlüsseln. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu nannte sein Hauptwerk nicht umsonst die feinen Unterschiede und warnte vor voreiligen Zuordnungen. Ich versuche, dieses tatsächlich sehr komplizierte Phänomen zu verstehen, indem ich einen sehr vielschichtigen Raum der Differenz identifiziere. Der Differenz des Geschlechtes, des Alters, des Wohnortes, der Ausbildung, des ökonomischen Kapitals. Und diesen Raum, diese Differenz, objektiv verstehe, ausgehend von den je vorhandenen Möglichkeiten des Konsums. Nicht mehr nur die Klassiker der Distinktion, also Auto oder Schmuck, alles das, was öffentlich ist und ins Auge sticht, kann ein Mittel der Unterscheidung und des sozialen Wettbewerbs werden. In den Konsumgesellschaften des Westens sind die Distinktionsmittel annähernd unbegrenzt. Der soziologische Begriff von der Fahrstuhlgesellschaft sollte beschreiben, dass lange Jahre alle nach oben fuhren und dabei darum konkurrierten, wer es höher hinauf schaffte. Ich versuche zu zeigen, dass es innerhalb der sozialen Klassen wichtig sein kann, ob jemand eine Krawatte trägt oder nicht. Ob es eine gepunktete ist oder eine einfarbige. Auch alles, was mit dem Geschmack oder der Vorliebe für bestimmte Farben zu tun hat, ist nichts Natürliches oder Individuelles, sondern das Prinzip, auf dem die Gesellschaft ruht. Bourdieu erklärt, dass der Wettbewerb der sozialen Unterscheidung die Gesellschaften zusammenhält. Jede Gruppe beobachtet die andere, grenzt sich von unten ab und orientiert sich nach oben. Das sich unterscheiden wird dabei regelrecht zur Arbeit. Denn die Distinktion beruht auf einem Habitus, der tief verinnerlicht wird, der die ganze Person ergreift und damit auch ihr Privatleben. Ob jemand lieber Basmati-Reis isst oder Kartoffeln, Konserven oder frisches Gemüse, Wein oder Bier trinkt, fast alles ist distinktionsfähig. Doch was passiert, wenn der Fahrstuhl nicht mehr für alle nach oben fährt, wenn der soziale Abstieg nicht zugegeben werden darf, wenn ein Kredit herhalten muss, um das neueste Smartphone oder Designerkleidung herzeigen zu können und damit den Schein des Erfolgs zu wahren? Dann ist Distinktion kein ziviler Wettstreit im Reich des fröhlichen Konsums mehr, auch keine Arbeit mehr, sondern Kampf um die soziale Existenz. Der soziale Druck, sich zu unterscheiden oder Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen durch den Erwerb von Distinktionsmitteln zu demonstrieren, kann jetzt sogar zur Verarmung führen. Denn die soziale Existenz basiert auf dem Erwerb dieser Mittel und dann heißt es, wer das Spiel nicht mehr mitspielen kann, wird abgehängt und in den Fahrstuhl nach unten gesetzt.
Mario Scala, dieses Spiel, das Spiel mit Insignien, muss man aber erstmal durchschauen und damit geht's ja schon los. Kann ein Aufsteigerkind diese Distinktionsmittel erkennen und erlernen? Die Autorin Daniela Dröscher beschreibt in einem persönlichen autobiografischen Essay, wie schwierig es ist, sich diesen Habitus anzueignen, wenn man ihn nicht buchstäblich in die Wiege gelegt bekommen hat, wenn es zu Hause also nicht selbstverständlich eine Klassikerbibliothek gegeben hat oder das Zeitabo. Guten Abend, Frau Dröscher.
Ja, guten Abend. Hallo.
Zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft, heißt Ihr Buch. Welcher Klasse entstammen Sie denn?
Ich selbst, das finde ich also ganz schwierig zu sagen. Meine Eltern sind ja auch schon Aufsteiger gewesen. Die sind sozusagen zu verorten gewesen in diesem aufstiegsorientierten Milieu, ne, der 80er Jahre, sind dann im Laufe der 90er in die bürgerliche Mitte aufgestiegen. Und ich selbst ja bin in dieser bürgerlichen Mitte geboren und sozialisiert. Ja, ich finde, diese Etiketten sind ja auch Hilfskonstruktionen. Ne? So, also wer möchte das genau sagen, wer welchem Sinusmilieu angehört? Das sind ja alles Krücken, ne? Die wir uns basteln, um irgendwie zu verstehen, wo wir uns bewegen.
Sie schreiben westdeutsches Wirtschaftswunderaufsteigermilieu und dieses Umfeld war Ihnen peinlich? Zum Beispiel das Dorf in Rheinland-Pfalz, aus dem Sie kommen, die Familienfeiern, an denen Sie nur noch mit Kopfhörern teilnehmen und die verhasste Buttercremetorte stehen lassen. Peinlich ist Ihnen auch der vernuschelte Nahe-Dialekt, der dort gesprochen wird. Und dann gehört zu diesem Schamdreieck, wie Sie das nennen, auch noch Ihre Mutter. Inwiefern?
Also ich habe das Buch aus einer intersektionalen Perspektive geschrieben. Meine Mutter ist ein Kind schlesien-deutscher Aussiedler. Sie ist eine Frau, ich bin eine Frau und ich habe bemerkt so im Schreiben, all diese Facetten sind bedeutsam. Also Frau sein, Tochter einer fremden Frau sein und eben ein Aufsteigerkind sein. Ohne nur so konnte ich diesen Komplex erfassen. Und diese Scham, von der Sie erzählen, die hat ja sich sukzessive ausgebildet und hatte so ihren ersten Höhepunkt in der Pubertät. Gut, da schämt man sich für vieles, könnte man sagen, aber als Kind und auch noch als so 12-, 13-Jährige habe ich eigentlich eher eine Scham nach unten gelernt. So, also mir war sehr klar, wie privilegiert ich lebe, und ganz vieles war normal, was dann irgendwann spätestens mit Eintritt in die Universität eben gar nicht mehr normal war. Ne?
Sie sind begabt und interessiert, Sie lassen dann Ihr Dorf hinter sich, gehen aufs Gymnasium, Sie studieren in Trier, promovieren später, sind Autorin, haben diverse Auszeichnungen erhalten. Trotzdem schreiben Sie, haben Sie sich in bestimmten intellektuellen Kontexten nie ganz heimisch gefühlt. Wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht?
Das hat vielleicht zu tun mit einer gewissen Ignoranz, die mir oft begegnet ist. So, also mit einem fehlenden Wissen über Welten, die sozusagen jenseits der eigenen Blase sich befinden. So, also, und das ist natürlich ein Problem, permanent einer Ignoranz zu begegnen, die man erstmal entziffern muss als Ignoranz, und dann noch eine Sprache für sie zu finden. Ich hatte ganz lange das Gefühl, ich habe gar keine Sprache für diese Unterschiede, die ich bemerke. Oder ich bemerke Unterschiede, aber welche Unterschiede eigentlich? Ne? So, also die Sprachlosigkeit, die war ein großes Problem. Und die Sprache selbst. So. Also ich habe mir Facetten eines Dialekts abtrainiert, so sehr, sehr bewusst. Und habe sehr schnell gemerkt, auch an der Universität, okay, es gibt auch eine andere Syntax, in der man sprechen kann und vor allem ein anderes Selbstbewusstsein.
In Ihrem Buch heißt das ja auch, Ihnen fehlte die soziale Grammatik. An anderer Stelle schreiben Sie, die Herkunft ist einem jeden in die soziale Aura eintätowiert. Andererseits hat es Ihnen ja an nichts gemangelt. Also Sie schreiben, Sie und Ihre Schwester hatten das berühmte Alles vom Klavierunterricht bis zum vollfinanzierten Studium. Sind das nicht auch Privilegien?
Absolut. Wenn ich sage, wir hatten das berühmte Alles, dann steckt in diesem Satz aber auch ein Fragezeichen, weil wir sehr wohl gespürt haben, meine Eltern hatten dieses berühmte Alles eben noch nicht. Also wir waren die Ersten unserer Kernfamilie und auch die Ersten, also meine Generation, 77 bin ich geboren, wir waren ein Regelfall, für den es vorher aber keinen Regelfall gegeben hat. Ne? Also die Gesellschaft war viel durchlässiger zu dieser Zeit und auch meine Eltern gehörten ja das war ein sehr breites Milieu, dem sie angehört haben damals. Und sie haben sich auch permanent versucht, in dieser als Normalität ausgerufenen Privilegiertheit zurechtzufinden und so zu tun, als sei das alles normal. War es nicht. Und es gab auch Sätze, die das sehr, sehr deutlich gemacht haben, so dass es einem erstaunlich gut geht. Ne? Also meine beiden Eltern kennen ja wirklich noch Armut so aus ihrer Kindheit. So. Und diese intergenerativen Muster, die schreiben sich fort. So. Und wenn es dafür keine Sprache gibt, wird es irgendwann furchtbar kompliziert. So.
Sie schreiben da von der Scham nach oben und Sie haben sich inspiriert gefühlt bei Ihren Darstellungen durch Didier Ribon, der in Rückkehr nach Reims über seine eigene Sozialisation geschrieben hat, als Arbeiterkind, als Schwuler. In dem Buch erklärt er ja auch, welches Vakuum die Linke in Frankreich hinterlassen hat, was dann die Rechte zu füllen verstand. Bei ihm ist das allerdings ein politisches Buch, Ihres ist eher eine Privatschilderung. Können Sie trotzdem aus Ihrem Buch eine politische Forderung ableiten? Kann man die Zustände, die Sie schildern, dann überhaupt ändern?
Also erstmal, meine Eltern, ich erzähle natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Meine Eltern sind keine AfD-Wähler, ich komme aus der Mittelklasse, ich bin viel jünger. Ich bin ja auf der Spur nach dem Sozialen. Ne? Also ich würde immer sagen, das Soziale ist politisch und das Soziale muss lauter werden. Vielleicht auch in dem Versuch, Elite und Volk zu verbinden, was wir in dem Beitrag von Frau Flassbühler gehört haben. Das ist sozusagen der Versuch ich suche nach einer Form von Kommunikation zwischen den beiden Welten, die ich beide in mir trage und für die ist, die immer in einem Nebeneinander existiert haben bisher und irgendwie unverbunden in mir selbst sind. Und ich glaube, dass das Soziale politisch ist, ja, das glaube ich tatsächlich.
Daniela Droschau, Autorin aus Berlin, zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft, ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Vielen Dank für das Gespräch. H2 Kultur, der Tag. Wir fragen heute Abend nach Privilegien, den feinen und unfeinen Unterschieden im Rahmen der ARD-Themenwoche zur Gerechtigkeit. Manche Unterschiede sind einfach sofort da, schon alleine, weil wir sie sehen können. Wir kommen in eine Welt, in der die Urteile längst gesprochen sind, schreibt Iribon. Was auch der Glöckner von Notre Dame erfahren muss. Wer so aussieht, kann nur ein schlechter Mensch sein, findet Paris.
Als dieses Stück Zyklop auf der Schwelle der Kapelle erschien, unbeweglich, untersetzt, fast ebenso breit wie hoch, erkannte ihn die Bevölkerung sofort an seinem halbroten, halbschwarzen, mit silbernen Türmen übersäten Rocke, vor allem an der vollendeten Hässlichkeit, und rief einstimmig: Das ist Quasimodo, der Glöckner! Das ist Quasimodo, der Bucklige von Notre Dame! Quasimodo, der Einäugige, Quasimodo, das Krummbein. Hurra, juche! Nehmt die schwangern Weiber in Acht, schrien die Studenten. Oder die es gern werden wollen, fuhr Johannes fort. Die Frauen verhüllten in der Tat das Gesicht. Oh, der hässliche Affe, sagte eine. So boshaft wie hässlich, fuhr eine andere fort. Das ist der Teufel, setzte eine dritte hinzu. Ich habe das Unglück, neben Notre Dame zu wohnen. Nachts höre ich ihn in der Dachrinne umherlaufen. Mit den Katzen. Er ist immer auf unseren Dächern. Er wirft uns verzauberte Dinge durch die Schornsteine herab. Neulich Abend machte er mir eine Grimasse in mein Dachfenster. Ich glaubte, es wäre ein Mensch. Ich hatte Furcht. Ich bin überzeugt, er geht auf den Hexensabbat. Einmal hat er einen Besen auf meinem Dache liegen lassen. Oh, das hässliche Gesicht des Buckligen. Oh, die gemeine Seele! Die Männer im Gegenteil waren entzückt und klatschten Beifall.
Der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo. Nicht gerade ein Privilegierter. Das Verteilen von Privilegien galt ja lange Zeit als gerecht. Schließlich gibt der Staat den Richtigen, zum Beispiel im Interesse des Arbeitsmarktes und der daran hängenden Arbeitsplätze. Steuerpolitik ist damit immer auch Steuerungspolitik, die ein erzieherisches Ziel verfolgen kann oder ein protektionistisches, weil sie Anreize schafft oder Ausnahmen. Wer davon profitiert? Ein Überblick von Andreas Heigen.
In Deutschland sind die Steuervergünstigungen in den vergangenen Jahren gestiegen. 2015 waren es noch 15,4 Milliarden Euro. Für dieses Jahr schätzt man, dass es 16,1 Milliarden Euro werden. Doch was ist eine Steuervergünstigung eigentlich? Im Grunde ist sie die Ausnahme von der Regel und sie ist eine Subvention. Privatleute oder Unternehmen bekommen einen Teil der regulären Steuerlast erlassen. Ob in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen, bei der Stromerzeugung bis hin zur Kultur. Hier greift zum Beispiel der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%, etwa auf Bücher oder Zeitungen. Michael Töne vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln forscht zum Thema Steuersubventionen und ordnet das Beispiel Kultur ein.
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von nur 7%, der ist ganz pauschal breit gemeint, um der Lesekultur oder dem Buch als Kulturgut zu dienen. Auch wenn wir Ökonomen oft sagen, das streut schon sehr breit, weil nicht alles, was auf Papier gedruckt wird, ist damit automatisch ein Kulturgut. Wenn man Kultur fördern will, dann kann es eigentlich sehr viel treffsicherer sein, tatsächlich direkt Schriftsteller und sonstige kulturelle Leistungen, auch bestimmte Zeitungen zu fördern.
Ein anderes umstrittenes Beispiel ist auch die Steuervergünstigung auf Hotelübernachtungen. Argumentiert wurde damals mit Wettbewerbsnachteilen für Deutschland. Allerdings gilt dieses Argument bei vielen als vorgeschoben, erklärt Wirtschaftsfachmann Töne.
Da würde man sagen, naja, also eigentlich gibt es ein großes öffentliches Interesse, die Übernachtung in Hotels in irgendeiner Weise besser zu stellen. Erfüllt damit jemand irgendeinen öffentlichen Zweck? Und da kann man sicherlich sagen, nein.
Grundsätzlich muss nicht jede Steuervergünstigung auch ein Steuerprivileg sein. Beispielsweise die Vergünstigung im öffentlichen Nahverkehr. Eine klimafreundliche Begünstigung. Anders sieht das bei der Vergünstigung auf Flugzeugkraftstoff oder Firmenwagen aus, sagt der Fachmann.
Beides Dinge, die aus klima- und umweltpolitischen Gründen sehr problematisch sind. Und zudem, also gerade das Firmenwagenprivileg ist auch eins, was Leuten zugutekommt, die eben die Möglichkeit haben, Firmenwagen zu fahren. Und das sind im Zweifelsfall natürlich nicht die niedrigsten Einkommensklassen.
Doch auch die eher niedrigen Einkommensklassen werden in diesem Subventionssystem berücksichtigt. Zum Beispiel Schichtarbeiter. Denn es gibt auch eine Steuervergünstigung für Arbeitnehmer, die nachts oder am Wochenende arbeiten. Das mag zunächst gerecht erscheinen, dennoch wird dieser Vorteil kontrovers diskutiert.
Man kann durchaus sagen, naja, das ist doch die Aufgabe der Tarifparteien, dafür zu sorgen, dass Krankenschwestern gut bezahlt werden und die Tarifparteien, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, sollten sich nicht zulasten des Steuerzahlers einen Vorteil daraus machen, sondern da ist es eigentlich so, dass man auch sagen würde, das ist eine Vergünstigung, die eigentlich keine Berechtigung hat.
Ob eine Steuervergünstigung gerechtfertigt ist oder ob sie als exklusives Privileg für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe gilt, darüber kann man im Einzelfall trefflich streiten. Der Bund der Steuerzahler in Hessen hat zu diesem Thema eine differenzierte Meinung. Martin Frömel.
Maßgabe ist immer, dass der Gesetzgeber damit Ziele verfolgt, bestimmte Kreise zu fördern. Und da ist es vom Gesetzgeber so, dass der zum Beispiel auch Grundnahrungsmittel und Grundbedürfnisse, die befriedigt werden sollen, damit günstiger besteuert als quasi Luxusartikel, also als gesetzgeberische Maßnahme. Es kommt auf einen Einzelfall drauf an. Es gibt verschiedene Meinungen. Auch im Steuerrecht ist es nicht so einfach, da zu sagen, es ist gerecht oder ungerecht.
Wer mehr verdient, hat auch einen höheren Steuersatz, zahlt entsprechend prozentual mehr Steuern. Faktisch werden 60% hierzulande der Einkommenssteuer von den reichsten 10% der Haushalte getragen. Professor Werner Abelshauer ist Wirtschaftshistoriker der Uni Bielefeld. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Pierrot.
Herr Professor Abelshauser, heißt das im Umkehrschluss auch, dass unser Steuersystem gerecht ist?
Also ich denke schon. Also wenn man das objektiv sozusagen im Großen und Ganzen sieht, ist es in der Tat gerecht. Aber natürlich kann man über jede einzelne Besonderheit des Umsatzsteuerrechts trefflich streiten. Das sind Dinge, die irgendwann mal Sinn machten, vielleicht heute nicht mehr und so weiter. Das ist alles sehr schwierig im Einzelnen zu betrachten, aber im Großen und Ganzen, denke ich, wird hier schon derjenige deutlich höher belastet, der viel verdient.
Begünstigt wird aber immer eine bestimmte Klientel und letztlich bezahlt die Allgemeinheit für sie mit. Wir sprechen ja heute Abend über Privilegien jetzt in Sachen Steuer. Würden Sie die auch so bezeichnen als Privilegien?
Nein, also die Steuerprivilegien gibt es, denke ich mal, nicht. Es gibt sicher Ungereimtheiten, die sich, wie gesagt, aus der historischen Begebenheit begeben haben. Aber im Großen und Ganzen würde ich hier keine Privilegien sehen. Im Gegenteil, ich würde hier eine deutliche Belastung der Höherverdienenden sehen in Deutschland. Also etwa, wenn Sie jetzt denken an den sogenannten Soli, die Solidarität, den Solidaritätszuschlag, der ja jetzt aufgegeben werden soll, aber nicht für die 10% der größten Beitragszahler. Das ist eher das Gegenteil von Privilegium. Das heißt, der Gutverdienende wird noch zusätzlich belastet, obwohl er über lange Jahre das meiste an diesem Solidaritätszuschlag aufgebracht hat.
Heute haben wir ja die Ordnungspolitik der sichtbaren Hand. Der Staat schafft Subventionen, aber wenn er dem einen gibt, dann schafft er doch bloß neue Bedürfnisse, neue Zielgruppen, die dann im Namen der Gerechtigkeit auch die Hand aufhalten.
Na, die können die Hand ja aufhalten, aber es muss ordnungspolitisch klar sein, dass das einen Sinn macht, etwa im Außenhandel oder in der Sozialpolitik oder in anderen Bereichen muss sich der Staat, die Bundesregierung Gedanken machen, was ist am günstigsten, wie wird sozusagen die deutsche Wirtschaft zum Beispiel am wettbewerbsfähigsten, wie kann ich sie in die Lage versetzen, am Weltmarkt zu reüssieren. Das sind Dinge, die alle rational begründbar sind und die dann, wenn sie Erfolg haben, in der Regel die große Mehrheit der Menschen positiv betreffen.
Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann gab es im Grunde schon immer Privilegien für Zünfte, für Stände, für Städte. Ein historisches Beispiel sind da die Hugenotten, protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die auch in Hessen eine neue Heimat gefunden haben und durch diverse Privilegien angelockt wurden zum Ansiedeln, weil sich da die Herzöge und die Landgrafen auch Aufschwung von deren Fertigkeiten versprachen. Was waren das denn für Privilegien?
Na, zum Beispiel in der Pfalz wurden Hugenotten mit Land ausgestattet. Das bekamen sie, damit sie ihre Fähigkeit, die sie als Handwerker und als Bauern hatten, und die der deutschen Bevölkerung zu der damaligen Zeit überlegen waren, auch tatsächlich nutzbar machen konnten. Also die meisten Privilegien, die Hugenotten bekamen, lagen aber daran, dass sie eben in bestimmten Gewerben sehr, sehr gut waren und der Staat die Hoffnung hatte, dass dies dann sich verbreiten würde auf die große Mehrheit der Gewerbetreibenden und so weiter, dass also die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt dadurch steigen würde. Also hier wurden einfach gut ausgebildete, hochqualifizierte Menschen angelockt, damit sie das Niveau im Inland heben konnten.
Und so betrachtet müssen Privilegien dann schlecht sein, denn sie haben eher einen schlechten Ruf, könnte man umgekehrt sagen, gesellschaftlicher Fortschritt hat gerade durch Privilegien stattgefunden, weil die Anreize geschaffen haben für Fleißige und eben nicht für die faulen Adligen, die dann noch weiter begünstigt wurden.
Naja, Privilegien heißt ja, dass man sozusagen eine Ausnahmeregelung bekommt. Diese Ausnahmeregelung muss ordnungspolitisch begründet sein. Das ist ganz selten der Fall. Und deswegen gibt es auch in Deutschland, soweit ich das beurteilen kann, heute relativ wenig Privilegien. Die bekanntesten angeblichen Privilegien sind ja die der Beamten oder der Privatversicherten in der Krankenversicherung. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann merkt man, dass das gar nicht stimmt. dass zum Beispiel die Alimentierung der Beamten ihren Grund darin hat, dass die Gehälter deutlich niedriger sind als in der freien Wirtschaft und von daher notwendig sind, um überhaupt genügend Polizisten, Feuerwehrleute, Hochschullehrer und so weiter in diese Berufe zu locken. Ansonsten müsste man sehr viel mehr bezahlen dafür. Und mit der privaten Krankenversicherung ist das auch so eine Sache. Da wurde im vergangenen Jahrhundert immerhin dreimal versucht, eine sogenannte Bürgerversicherung einzuführen. Und es ist dreimal daran gescheitert, dass die Beamten in der Regierung erkannt haben, dass das Ganze sehr, sehr viel teurer würde, weil nämlich von den Privatversicherten eine gewisse Quersubventionierung des Gesundheitswesens ausgeht.
Da wird es dann etwas kompliziert, ja. Professor Werner Arp.
Wenn man genauer hinschaut, sind manche sogenannten Privilegien nicht der Rede wert.
Professor Werner Abelshauser ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Bielefeld. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Unser Thema heute im Rahmen der ARD-Themenwoche zur Gerechtigkeit sind Privilegien. Die hatte früher der Adel, auch wenn er auf der faulen Haut lag. Die Privilegien waren nicht gekoppelt an Leistung. Etwas gewonnen hat aber auch der uns inzwischen schon etwas näher bekannte Glöckner von Notre Dame, nämlich den Titel des Narrenpapstes.
Nun entstand um die seltsame Person vor Schrecken und Ehrfurcht ein Umkreis, der mindestens 15 Fuß im Halbmesser hatte. Eine alte Frau setzte dem Meister Coppelin auseinander, dass Quasimodo taub wäre. »Taub«, sagte der Strumpfwirker mit seinem lauten, flamländischen Lachen. »Kreuz Gottes, das ist ein vollkommener Papst!« »Wenn er will, kann er sprechen«, sagte die Alte. »Er ist durchs Läuten taub geworden. Stumm ist er nicht.« »Das fehlt ihm noch«, bemerkte Johannes. »Und er hat ein Auge zu viel«, fügte Robin Pousbeton hinzu. »Ganz und gar nicht«, sagte Johann verständlich. »Ein Einäugiger ist doch weit unvollkommener als ein Blinder. Er weiß, was ihm fehlt.« Unterdessen hatten alle Bettler, alle Bedienten, alle Beutelschneider im Verein mit den Studenten feierlich aus dem Schranke der Gerichtsschreibergilde die pappene Tiara und das Spottkleid des Narrenpapstes herbeigeholt. Quasimodo ließ sich damit bekleiden, ohne eine Miene zu verziehen, ja, mit einer Art stolzer Bereitwilligkeit. Dann ließ man ihn auf einem bunt geschmückten Tragesessel niedersitzen. 12 Beamte der Narrenbrüderschaft hoben ihn auf ihre Schultern. Und eine Art herber und verachtender Freude strahlte auf dem mürrischen Gesicht des Zyklopen, als er unter seinen missgestalteten Füßen alle diese Köpfe schöner, gesunder und wohlgestalteter Menschen sah. Dann setzte sich der heulende und zerlumpte Zug in Bewegung, um dem Herkommen gemäß den Umzug in den inneren Galerien des Palastes auszuführen, ehe er seinen Marsch durch die Straßen und Gassen begann.
Der Glöckner von Notre Dame ist damit nun also auch offiziell zum Narrenpapst gekürt und auch der Narr hatte wenigstens ein Privileg, die Narrenfreiheit. Privilegien, Geschenke, Vorteile, wie gerecht sind die? Wenn wir uns die Bilanz der weltweiten Ungleichheit anschauen, da sind der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty und ein Forscherteam zu folgendem Ergebnis gekommen. 2050 wird das reichste Prozent der Menschheit so viel besitzen wie die globale Mittelschicht. Wohl dem, der die zufällige und unverdiente Gnade hat, hier in Deutschland geboren zu sein.
Ich bin 1980 geboren, in Frankfurt am Main, Westdeutschland. Kein Kind hinter Mauern im Osten. Privilegiert. Aufgewachsen in einem Land, in dem es kostenlose Bildung gibt und ein weitreichendes Sozialsystem. Als studierte Politikwissenschaftlerin habe ich das Privileg, einen Klassenaufstieg erlebt zu haben. Nun bin ich eingereiht im Bildungsbürgertum. Privilegiert. Und ich bin Geburtsdeutsche. Privileg Nummer 4. Eine schwarze Deutsche. Ein halbes Privileg Abzug. Mit meinem Status kann ich mich in fast allen Ländern der Welt problemlos bewegen. Als digitale Nomadin könnte ich mich entscheiden, wo ich leben und arbeiten will. Ich könnte zu den Touristen gehören, die durch Armenviertel spazieren und Fotos machen. Für arme Menschen bin ich wohlhabend, besitze überflüssiges Geld. Ich kann in ihre Länder reisen, sie aber können mein Zuhause nicht besuchen. Und auf Reisen bin ich medizinisch abgesichert. Wenn mir etwas passiert, kann ich darauf hoffen, Deutschland wird sich kümmern. Recht und soziale Strukturen sind an nationale Grenzen gebunden. Entscheidend ist, in welchem Land man geboren wurde. Mit der geografischen Grenze endet das eine Recht und ein neues beginnt. Deshalb wünschen sich viele, dass diese exklusiven nationalen Rechte irgendwann in einem Weltbürgerrecht aufgehen. So frage ich mich manchmal, ist es gerecht, dass ich hier und Teile meiner Familie auf der anderen Seite der Welt geboren wurden? Meine Mutter ist weiß und deutsch, mein Vater vor 40 Jahren aus Ghana migriert. Das Leben beider hat mich geprägt und mir ein Verständnis geschenkt, das manchen Menschen fehlt. Ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Nicht alles ist gerecht. Ich hatte einfach Glück. Doch sieht mein Leben als schwarze Frau in Deutschland im Gegensatz zu dem von weißen Menschen oft etwas anders aus. Für sie ist die Tatsache, keine Rassismuserfahrung machen zu müssen, ein Privileg. Dieses Privileg habe ich nicht. Und das wiederum verbindet mich mit all den Menschen, die in Deutschland als die mit dem Migrationshintergrund gelesen werden. Mit Menschen, die geflüchtet sind, ohne Papiere einreisen. Die versuchen auch etwas vom großen Kuchen der Privilegien in unserer globalisierten Welt abzubekommen. Eine Welt, in der die Verteilung zwischen Gewinnern und Verlierern aktuell neu verhandelt wird. Die britische Schriftstellerin Taye Selassie hat es in einem Talk auf der Innovationskonferenz TED gut ausgedrückt. Don't ask where I'm from, ask where I'm local. Sie erklärt, dass wir dort zu Hause sind, wo wir uns zu Hause fühlen. Dort, wo wir uns identifizieren, Beziehungen pflegen und Rechte sowie Pflichten haben. So verändert meine Biografie und Erfahrung mein Verständnis von Gerechtigkeit. Die sogenannte Gnade der späten Geburt in Deutschland, wie Helmut Kohl sie einst definierte, nicht einfach nur anzunehmen, sondern zu reflektieren. Meine Geburtsvorteile zu erkennen, auch wenn ich nichts für sie kann. Ja, ich habe mich nicht schuldig gemacht, aber ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Für das, was ich zu essen kaufe und welche Kleidung, wie ich reise, wie ich mit Menschen umgehe und auf ihr Leben blicke. Konstruktive Lösungen für alle zu denken und bei Werturteilen meine privilegierte Position im Blick zu haben, ist eine Aufgabe. Gerechte Lösungen zu finden, nicht einfach. Aber ich will auch nicht einfach nur hassen oder Sündenböcke suchen und meine Gnade damit irgendwann verspielen.
Hadija Haruna aus der Tag-Redaktion. Von der Gnade der hiesigen Geburt haben wir gehört, von Klassenflüchtlingen im Verlauf der Sendung. Auch Eribon haben wir kurz gestreift. Der schreibt, wer ressentimentgetrieben auf die Welt blickt, braucht ein Feindbild, um sich mit dem eigenen Zustand des Unglücklichseins zu versöhnen. Und ein passables, weil einfaches Feindbild geben dazu gewanderte Fremde ab. Professor Jochen Oltmer ist Migrationsforscher an der Uni Osnabrück. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Professor Oltmer, im Kern scheint es da ja um folgende Frage zu gehen. Schulden wir einander als Bürger eines gemeinsamen Landes mehr, als wir zugewanderten Fremden schulden?
Wir kennen ja viele Diskussionen über Privilegien, wir kennen viele Diskussionen über so etwas wie Gerechtigkeit und wissen, dass hier in diesem Zusammenhang sehr viele unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Wenn man sich beispielsweise jetzt die Frage des Geburtsrechts oder auch der Geburtslotterie, wie es ja zum Teil heißt, anschaut, dann mögen die einen argumentieren, dass es tatsächlich einer Gleichheit bedarf und jeder Mensch weltweit das Gleiche braucht bzw. auch bekommen sollte. Andere Menschen werden sagen, naja gut, im Kontext von Diskussionen über Gleichheit, Gleichberechtigung, Privilegien, muss es auch so etwas geben wie das Zufallsprinzip, das ja durchaus in solchen Zusammenhängen auch anerkannt ist. Das heißt also, jeder bekommt letztlich die gleiche Chance eingeräumt, aber eine Wahl findet dann letztlich per Los, beziehungsweise im Zweifelsfall per Geburtslotterie statt. Also wir sehen, es gibt Diskussionen über Rechte von Menschen, aber wir sehen, es gibt auch Diskussionen über Rechte von Staaten, Menschen beispielsweise aufzuhalten. Und da kann man sicherlich sehr intensiv sich mit der Frage beschäftigen, was in diesem Zusammenhang dann Gerechtigkeit ist, was als gerecht gilt und wo möglicherweise dann auch ein Privilegienverdacht ausgemacht wird.
Privilegienverdacht. Rechtswähler fürchten da ja mitunter, dass Migranten und Flüchtlinge Teilen der deutschen Gesellschaft Privilegien wegnehmen. Tun sie das?
Also so pauschal kann man das sicherlich nicht sagen. Wir haben viele Diskussionen in diesem Zusammenhang geführt, die dann immer wieder auch sehr schnell zeigten, dass letztlich Gesellschaften, die Menschen aufnehmen, Vorteil davon hatten. Wir brauchen nur mal die Diskussionen beispielsweise uns anzuschauen, etwa über Sozialleistungen. Es wird immer wieder der Hinweis geboten, Menschen, die zuwandern, würden eben in Sozialsysteme zuwandern. Wir wissen gleichzeitig aber auch, wie schwierig es ist, ganz konkret konkret in Sozialsysteme etwa der Bundesrepublik hineinzukommen. Man ist letztlich erst dann Mitglied eines solchen Sozialsystems, dann, wenn man Leistungen zunächst einmal geboten hat, wenn man eingezahlt hat. Und wir kennen auch aus vielen Jahrzehnten die Konstellation, dass eben Menschen, die zugewandert sind, sich eben nur ein paar Jahre in der Bundesrepublik aufgehalten haben, also in die entsprechenden Kassen eingezahlt haben, mit der Rückwanderung dann zu einem guten Teil diese Rechte auch verloren haben. Insgesamt über eine längere Sicht und über die Vielfalt von unterschiedlichen Bewegungen kann man sicherlich eher davon sprechen, dass Zuwanderung die Sozialsysteme gestärkt hat, als dass es sie dann am Ende auch geschwächt hat.
Wir haben in Teilen nervöse, erschöpfte, von der Demokratie enttäuschte Bürger und Gesellschaften, die der Elite und ihrer vermeintlichen Deutungshoheit nicht mehr vertrauen. Warum entzündet sich die Debatte und der Widerstand dagegen dann ausgerechnet beim Thema Zuwanderung?
Weil wir sehr stark von der Vorstellung geprägt sind, und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit, Gesellschaften in Nationalstaaten müssten homogen sein. Gesellschaften in Nationalstaaten seien homogen. Sie würden sich durch ein hohes Maß an Homogenität auszeichnen. Und diese spezifische Vorstellung über dann eben auch Fragen, inwieweit solche Nationalstaaten regierbar sind, inwieweit sie durch möglichst wenig Konflikte ausgezeichnet sind, die werden sehr stark dann bezogen auf dieses Thema Zuwanderung. Obgleich wir doch wissen, dass letztlich erstens Nationalstaaten wahrscheinlich nur ein Übergangsphänomen sind und zweitens, dass es sehr viele Nationalstaaten gibt, die eben durch sehr starke Heterogenität ausgezeichnet sind, auch von Herkünften und sich dieser Heterogenität auch bewusst sind. Wir wissen letztlich sehr genau, dass eine Gesellschaft wie die Bundesrepublik in höchstem Maße schon seit langem heterogen ist, nicht nur was Zuwanderung angeht, sondern was auch Geschlechter angeht, was verschiedene Lebensstile, was bestimmte Lebenskonzepte angeht. Und wir sehen auch, dass Gesellschaften in der Lage sind, so eine Heterogenität in hohem Maße auszuhalten, sie auch produktiv zu nutzen. Nur vielfach erkennen wir eben vor dem Hintergrund dieser vorgestellten Homogenität diese spezifischen Perspektiven von Heterogenität und den produktiven Umgang mit Heterogenität nicht.
Können Migration und ihre Steuerung überhaupt ein Hebel sein, um Gerechtigkeit durchzusetzen? Oder geht da die Ungerechtigkeit von Flüchtlingen schon damit los, dass die bevorzugt werden, die das Geld für die Schlepper zahlen können und die robust genug sind für die gefährliche Fahrt übers Meer?
Ohne Zweifel haben wir in diesem Zusammenhang in hohem Maße auch mit spezifischen Privilegien und mit einem erheblichen Maß an Ungleichheit zu tun, ganz, ganz klar. Wir wissen, ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung kann sich nicht bewegen, weil die Lebensverhältnisse so miserabel sind, dass eben die Voraussetzungen dafür fehlen, überhaupt Kosten zusammenzubekommen, die am Ende Reisen über große Distanzen mit sich bringen. Ich glaube, wichtig scheint mir für die bundesdeutsche Diskussion zu einem guten Teil, dass viel stärker offengelegt wird, über was wir eigentlich reden. Das heißt also, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten erlebt in der Bundesrepublik, dass das Thema Migration insbesondere im politischen Raum eher beschwiegen, verschwiegen wurde, also über lange Zeit hinweg in den öffentlichen Diskussionen keine Rolle spielte. Wir erleben, dass jetzt zunehmend stärker dieses Thema aufkommt, aber wir erleben, dass vor dem Hintergrund dieser jahrzehntelangen Nicht-Diskussion viele, viele Kenntnisse über die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt Migration, mit welchen Folgen haben wir in diesem Zusammenhang zu rechnen, wie kann man mit Migration umgehen, dass solche Kenntnisse nicht existieren. Ich glaube, die Diskussion muss sich noch deutlich intensivieren, um eine Vorstellung, gesellschaftlich auch eine Vorstellung darüber zu haben, worüber wir reden, wenn wir das Wort Migration in den Mund nehmen.
Wenn man das politisch steuern will und damit dann ja auch darüber entscheidet, wer das Privileg erhält, in Deutschland aufgenommen zu werden, der entscheidet dann ja auch darüber, dass andere leer ausgehen. Müssen wir uns damit abfinden, dass das einfach ungerecht ist?
Vor dem Hintergrund von sehr unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was gerecht und was ungerecht ist, müssen wir uns damit abfinden, dass solche Entscheidungen getroffen werden, die wir als ungerecht wahrnehmen. Wichtig scheint mir in diesem Kontext vor allen Dingen zu sein, dass deutlich gemacht wird, auf welche Art und Weise solche Entscheidungen getroffen werden, dass also Transparenz für alle Beteiligten existiert und dass eben auch eine Möglichkeit besteht, dann tatsächlich das Ziel beispielsweise die Bundesrepublik zu erreichen, unter bestimmten Umständen auch tatsächlich erreicht werden kann. Dass also tatsächlich eine Vorstellung besteht, ich habe eine Chance, ein Ziel wie die Bundesrepublik Deutschland, die bundesdeutsche Gesellschaft zu erreichen, umgesetzt werden kann, indem beispielsweise gesagt wird, was explizit Bedingungen für die Aufnahme sind, was explizit eben am Ende Migrationsbarrieren sind, aber auch am Ende Möglichkeiten sind, solche Migrationsbarrieren zu überwinden.
Professor Jochen Oltmauer, Migrationsforscher von der Uni Osnabrück. Das war HR2 Kultur, der Tag, Privilegien, die feinen und die unfeinen Unterschiede. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.